Schönen Abend, liebe Freunde. Eine Mutter ist verärgert über ihre Tochter, hat mit ihr Streit und sagt zu der Tochter: Katrin, wenn du immer so frech bist, da wirst du später mal selber freche Kinder haben. Da denkt die Katrin eine Weile nach und sagt: Jetzt hast du dich verraten. Das ist das Thema, um das es in diesem Gottesdienst geht. Hängt unser Leben davon ab, ob unsere Eltern frech oder lieb gewesen sind? Und wie weit beeinflusst das uns? Bevor wir zum Thema kommen, erstmal ein Dankeschön für die Kollekte vom letzten Mal. Wir haben gesammelt für den Evangeliumsrundfunk in Nigeria. Ich bedanke mich für das Geld. Dankeschön. Und worum es heute geht, das sagt euch jetzt die Gabi.
Die heutige Kollekte ist für ein Kinderbetreuungshaus in Rumänien bestimmt. Das soll für rumänische Straßen- und Zigeunerkinder ein Aufenthaltsort sein. Und zwar betreut es eine christliche Gemeinde vor Ort. Die macht dort mit den Kinderstunden, die können dort zum Spielen kommen. Die werden halt beschäftigt. Und außerdem soll das einen missionarischen Bezug zu den Eltern herstellen. Der Rohbau des Hauses wird von einer holländischen Firma hergestellt. Und diese, also eher gesagt Hilfsorganisation, und diese ist an unseren Verein herangetreten. Und zwar unser Verein kommt aus der Region Hohenstein-Ernstthal und hat ca. 30 Mitglieder. Und wir sollen die restliche Ausstattung des Hauses vornehmen. Sprich Sanitär, Elektro, alles was halt dazugehört. Und die finanziellen Mittel belaufen sich auf ca. 20.000 Mark und dafür soll heute gesammelt werden. Und genauso wichtig wie das Geld ist auch, dass zu dem Arbeitseinsatz im September noch ca. 10 handwerklich begabte junge Leute mitfahren. Und wer da Interesse hat, der kann sich dann am Ausgang hinten an dem Stand mal informieren und Näheres steht auch noch auf der Rückseite von den Liedzetteln. Danke.
Vielen Dank, Gabi. Liedzettel können wir mitnehmen, auch die Zeitschriften, die hier rumliegen, sind zum Mitnehmen gedacht. So, wie immer habe ich die Bitte im zweiten Gottesdienst, dass uns hinterher ein paar Leute helfen, die schon mal einen Besen in der Hand gehabt haben oder einen Staubsauger. Das letzte Mal hat uns einer den Staubsauger kaputt gemacht, das müssen wir 200 Mark bezahlen, aber vielleicht gibt es Leute, die das bringen und die uns da helfen, hier mit sauber zu machen. Ich bitte euch herzlich darum, dass ein paar von euch mit da bleiben. So, Einladung zum nächsten Gottesdienst, 14. September mit dem Wilfried Mengs. Ihr seht, dass unsere Band heute einen neuen Bassisten hat. Unser Frank, der ist heute mal nicht da. Wir haben einen Gastarbeiter als Grimmitscher eingestellt, der Uli. Schön, dass du mitmachst. Die Stadtmission Chemnitz, die sucht Helfer und Helferinnen ab 16 Jahre für Behindertenfreizeiten. Jeweils 10 Tage im Juni, im Juli und im August. Das geht darum, körperbehinderten, erwachsenen Menschen zu helfen, bei Ausflügen, beim Essen, beim Gehen und so weiter und so fort, Rollstuhl schieben und so. Wer da mitmacht, die Fahrt, die Unterkunft und die Verpflegung ist kostenlos. Wer von euch Interesse hat, so einen Dienst zu tun, da gibt es Mitarbeiter, die stehen dann am Ausgang, die könnt ihr fragen. Thema Fragen, da waren das letzte Mal wieder eine Menge drin. Die werde ich also jetzt beantworten. In Lukas 9, 27 steht: Ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Wie ist das zu verstehen? Die Leute, die dort standen, sind doch nun schon ein paar Jährchen tot und das Reich Gottes ist noch nicht da. Du brauchst nur von Vers 27 weiterzulesen zu Vers 28. Da steht nämlich, dass die, die da dabei standen, als Jesus das gesagt hat, also Petrus, Jakobus und Johannes, dass die drei auf dem Berg der Verklärung die Verklärung von Jesus sehen und Zeuge sehen, wie er mit Mose und Elia redet. Und darauf bezieht sich das. Andere Ausleger sind der Meinung, was Jesus hier sagt, bezieht sich auf die Ostererscheinung, wo Jesus als der Auferstandene seinen Jüngern erschienen ist. Im Hebräerbrief steht: Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht. Heißt das, dass ich keine Vergebung zu erwarten habe, nachdem ich Schuld auf mich geladen habe? Wie ist das mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn zu vereinbaren? Also die wichtigsten beiden Worte in diesem Bibeltext sind mutwillig und nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Das geht hier also um absichtliches, beabsichtigtes Sündigen, um die bewusste Absage von einem Jünger, der mal als Getaufter zu Jesus gehört hat und nicht mehr mit ihm leben will, der genau weiß, was Gott will und es aber nicht tut. Wer sich bewusst gegen Gott richtet, der wird auch von Gott gerichtet. Und wer bewusste Schuld bekennt, der erhält Gnade. Du kannst, und das ist die Wahrheit von dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, du kannst immer, solange du lebst, zu Gott zurückkommen. Das bietet Gott uns ja an. Und dann tust du ja Gottes Willen, wenn du deine Sünde bekennst und dir die Vergebung holst. Mein Bekannter ist dem christlichen Glauben gegenüber sehr skeptisch. Neulich fragte er mich, warum Gott behindertes Leben zulässt. Meiner Meinung nach gibt es keine Antwort. Wie siehst du das? Ich habe da auch keine Antwort drauf. Natürlich könnte ich eine Menge Gedanken dazu sagen, aber eine Antwort darauf habe ich nicht und die gibt es auch nicht. Ich weiß nur, und das steht in der Bibel drin im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dieses Wort ist der Schlüssel, um auch eine solche Frage ertragen zu können, aushalten zu können. Aber das kann man einem Nichtchristen, der Gott nicht liebt, natürlich nicht begreiflich machen. Nächste Frage, was hältst du von der Ganzkörpertaufe? Ich habe gehört, dass heute früh hier in diesem Gottesdienst an dieser Stelle 5 Erwachsene hier getauft worden sind mit Ganzkörpertaufe. Als ich Erwachsene getauft habe, habe ich die vorher immer gefragt, wie wollt ihr das? Ich wäre also bereit gewesen, in der Badewanne oder im Fluss. Aber ich bin natürlich der Meinung, dass es auf die Wassermenge nicht ankommt. Eine Liebe zwischen Christ und Atheist, wird diese in der heutigen Zeit toleriert oder werden einem nur Steine in den Weg gelegt? Also was heißt denn hier Steine in den Weg legen? Ihr legt euch eine Zeitbombe unter das Ehebett, wenn ein Christ und ein Nicht-Christ zusammen eine enge Verbindung eingehen. Ein Christ ist ein Mensch, der lebt nach den Maßstäben Gottes. Also das bezieht sich auf das Verhältnis zum Geld, zur Sexualität, überhaupt zur gesamten Lebensgestaltung. Und ein Nicht-Christ ist ein Mensch, der nicht nach diesen Maßstäben lebt, weil er ja Gott ablehnt. Nun möchte ich mal wissen, wie zwei Menschen miteinander auskommen wollen, womöglich ein Leben lang in einer Ehe, wenn sie sich in den Grundfragen des Lebens nicht einig sind und wenn sie nach verschiedenen Maßstäben leben. Also, die Bibel warnt vor so einem Experiment und die sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 7, zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Zwei Fragen, die meist tabu sind. Erstens, wie steht es mit der Kifferei? Kiffen, also Haschisch, Marihuana rauchen, das ist für Christen tatsächlich tabu. Da brauchen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Drogen kommen für uns nicht in Frage, mit denen man sich selbst zerstört. Wie steht es mit Selbstbefriedigung? In der Bibel steht über Selbstbefriedigung nichts, ist keine Sünde. Wenn sie in deinem Leben vorkommt, brauchst du deswegen auch nicht gleich ein Fass aufzumachen, weil fast alle Jugendlichen durch diese Phase durchgehen. Wenn die Selbstbefriedigung zu einer Gewohnheit wird, dann wird es Zeit, dass du mal mit dem Seelsorger darüber redest. In den letzten Jahren sind auch in meinem Wohnort die Hexenfeuer zum 30. April wieder in Mode gekommen. Zum Teil werden auch Hexen symbolisch verbrannt. Viele, auch Christen, stehen dem sehr aufgeschlossen gegenüber. Wie soll ich mich verhalten? Du sollst dich raushalten. Nicht mitmachen, auch Kinder in der Schule solchen Quatsch nicht mitmachen lassen. Dieser ganze abergläubische Mist, der kommt für uns Christen nicht in Frage. Mein Bekannter besucht die Neuapostolische Kirche. Ich weiß, dass diese Kirche eine veränderte Bibel benutzt und an Bekehrung im Totenreich glaubt. Gibt es weitere Merkmale? Ja, da gibt es noch mehr, zum Beispiel das Apostelamt, was man biblisch nicht begründen kann. Das Apostelamt spendet nach der Lehre von denen alleine den Heiligen Geist. Das ist auch nicht biblisch. Die nennen sich Schlusskirche der Endzeit. Das heißt also, sie sind die eigentliche einzige Kirche. Alle anderen sind falsch. Also es ist eine Sekte, übrigens die größte Sekte in Deutschland. Noch eine Frage nach der Bibel. In 3. Mose 11 ist von Hasen und Schweinefleisch die Rede. Dass sie unreine Tiere sind und man sie nicht essen darf. Frage, galt dieses Gesetz nur für die Juden oder hat es seine Gültigkeit für uns heute im Neuen Bund verloren? So ist es. Diese Speisegesetze des Alten Testaments, die gehen uns nichts an. In der Bibel steht, Jesus erklärte alle Speisen für rein. Warum hat man Himmelfahrt zum Männertag umbenannt? Männer, die nicht an die Himmelfahrt von Jesus glauben, die haben geglaubt, sie könnten an dem Tag mal einen drauf machen, ein bisschen draußen rumfahren und draußen rumplägen. Und die haben diesen Tag Männertag genannt. Weil sie zu gottlos waren, die Himmelfahrt zu feiern und zu feige waren, den Tag Himmelfahrt zu nennen. Ich möchte ganz gerne Christ sein. Es gibt bloß einige Dinge, die mir nicht zusagen und auf die ich mich nicht einrichten möchte, zum Beispiel vorehelicher Geschlechtsverkehr. Kann ich als Christ das praktizieren oder muss ich als Christ bis zur Ehe warten? Wenn nicht, bestraft mich Gott dafür mit der Hölle. Das ist natürlich schön, dass du als Christ leben möchtest, aber also so wie du das hier anpackst, kann ich ja gleich sagen, das wird nichts. Also du kannst nicht, bevor du Christ wirst, erstmal eine Liste aufstellen von allen Dingen deines Lebens, die du weitermachen möchtest, und dann Jesus sozusagen als Sahnehäubchen auf das Ganze draufsetzen. Das funktioniert einfach nicht. Ich lese dir mal vor, was Jesus gesagt hat. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt und verliert sich selbst und nimmt Schaden an seiner Seele? Du sagst dir, dass du zu Jesus nicht kommen kannst, weil du am vorherigen Geschlechtsverkehr festhalten willst. Du kommst in die Hölle, wenn du Jesus ablehnst. Und wenn du sagst, du lehnst ihn deshalb ab, damit du weiter vorherigen Geschlechtsverkehr haben kannst, dann wirst du halt deswegen in die Hölle kommen. Besser wäre es aber, du kämst heute mal zu Jesus. Und dann können wir über die ganzen Fragen reden, wenn du diesen ersten Schritt mal getan hast. Warum gehst du nicht in charismatische Gottesdienste? Habe ich alles probiert, was ich da erlebt hatte, hatte weder mit Gott noch mit dem Heiligen Geist was zu tun. Seitdem lasse ich das. Ich war vielleicht bei den falschen Leuten, weiß ich nicht. Ich kann schon die Musik dort nicht ertragen. Aber ich meine, es gibt Leute, die können unsere Musik nicht ertragen. Dafür habe ich ja Verständnis. Und darum ist es ja gut, dass es verschiedene Arten von Gottesdiensten und von Christen gibt. Aber ihr könnt nie von mir verlangen, dass ich nur alle Sparten mit besuche. Da müsste ich ja, da reicht ja der ganze Sonntag nicht, wenn ich zu allen orthodoxen, charismatischen Lutheranern und lasst mich hier bei Luther bleiben. So, und jetzt noch eine Frage. Warum hast du etwas gegen Christothek? Leute, ich habe das letzte Mal, christliche Christothek. Ich habe das beantwortet. Ich habe meine Argumente gesagt. Das kann ich nicht alles wiederholen. Ihr könnt hinterher mit mir darüber diskutieren. Ich möchte nur auf einen Punkt eingehen. Hier steht, man kann auch zu den Liedern tanzen, die du geschrieben hast. Ja, das kann ich natürlich nicht ableugnen. Also man kann zum Beispiel auch in der Nase mit dem Zeigefinger popeln. Aber der Zeigefinger und die Nase sind nicht dazu gemacht. Und ich habe meine Lieder nicht dazu geschrieben, dass danach getanzt wird. Also mir ist es wichtig, dass auf den Text geachtet wird. Und deswegen bitte ich darum, dass beim nächsten Lied jetzt nicht getanzt wird. Liebe Freunde, zwei Köchinnen, die beide in verschiedenen türkischen Heimen angestellt sind, die unterhalten sich. Und die eine sagt, es ist zum Verzweifeln, ich habe jetzt eine Gruppe von Jugendlichen, die meckern an allem. Egal, was ich koche, diese Jugendlichen, die haben an jedem Essen was auszusetzen. Da sagt die andere, da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ich habe Hauptamtliche und die fressen alles. So einer bin ich auch. Ich esse alles, was auf den Tisch kommt. Das kommt natürlich daher, dass meine Frau weiß, was mir schmeckt. Die würde sich auch nicht wagen, mir Kürbissuppe mit Kutteln oder irgendwelches angebranntes Zeug vorzusetzen. Und ich hätte auch keine Lust, eine Suppe auszulöffeln, die andere angebrannt und versalzen und versaut haben. Aber vor diesem Problem stehen wir ja im Leben immer. Dass wir die Suppe auslöffeln müssen, die uns andere Leute eingebrockt haben. Also ich habe den letzten Weltkrieg weder gemacht noch gewollt. Und später die Kommunisten weder gewünscht noch gewählt. Aber die Suppe, die uns die Faschisten und die Kommunisten eingebrockt haben, die habe ich mit auslöffeln müssen. Und während meine Altersgenossen im Westen schon einen Haufen Geld verdienten und in der Welt rumreisten, da habe ich, weil ich ein bisschen weiter östlich gewohnt habe, den realen Sozialismus genossen Und habe mich manchmal gefragt, haben denn wir im Osten den Krieg alleine verloren? Wieso müssen wir denn die Suppe auslöffeln, die uns unsere Väter mit dem Krieg eingebrockt haben? Dieses Sprichwort von dem Suppe auslöffeln, das hat mal im Volk Israel eine große Rolle gespielt, auch nach einem verlorenen Krieg. Nur dass die damals nicht von Suppe geredet haben, sondern von sauren Trauben. Hesekiel Kapitel 18. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Also ein anderer Text, aber es ist die gleiche Melodie, nämlich mir geht's schlecht und schuld sind die anderen. Es gibt nun mal Leute, die berufen sich bei jeder Pleite auf ihre miese Vergangenheit. Auf die Umstände, auf die Gesellschaft, auf die Erbmasse. Die schieben alles auf ihr kaputtes Elternhaus. Also zum Beispiel, wenn sie dich im Kaufhaus erwischen, weil du eine Uhr geklaut hast, da brauchst du bloß zu sagen, ich habe einen Uhrenkomplex. Mich hat die Kuckucksuhr meines Urgroßvaters als Kind immer im Mittagsschlaf gestört. Und wenn du sowas sagst, da wird natürlich jedes deutsche Gericht das als eine Entschuldigung anerkennen und wird dieses grausame Kinderschicksal entsprechend berücksichtigen und dir eine garantiert geräuschlose Glashütter-Armbanduhr schenken. Und so verstecken sich viele bei jeder Gelegenheit hinter ihrer Veranlagung mit der Ausrede, ich bin eben so und da kann ich nicht anders. Und damit schlagen die gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Die brauchen keine Verantwortung zu übernehmen für das, was sie früher mal falsch gemacht haben und auch nicht für das, was sie in Zukunft mal richtig machen könnten. Ich bin eben so, da ist nichts zu machen. Ich bleibe auch so, ich kann mich eben nicht ändern. Vorige Woche bin ich in meinem Garten und als ich beim Grasmähen da mal Pause mache, da kam so eine hässliche, stachliche Raupe angekrochen und setzt sich auf meinen alten, ausgelatschten Adidas-Schuh und fängt mit mir eine Unterhaltung an, wie das eben Raupen üblicherweise so machen. Und da sagt die, tja, Pfarrer Lehmann, da können Sie gucken, wie Sie wollen. Ich bin nun mal so, wie ich bin. Stachlich, behaart und kriechend. Ich bin zu nichts höherem berufen. Höher als über Ihren Schuh komme ich nicht. Was man ist, das ist man. Man muss sich halt annehmen, wie man ist. So mit Haut und Haaren. Was zählt, ist das Faktische. Alles andere sind Träume. Meine Lebenserfahrung lässt keinen anderen Schluss zu. Niemand kann aus seiner Haut. In dem Moment, wo die Raupe das sagt, kommt aus ihrer Haut ein Schmetterling rausgekrochen und fliegt davon. Du bist vielleicht mit deiner Lebenserfahrung auch noch nicht weiter gekommen als diese stachliche Raupe. Aber dann sage ich dir, deine bisherige Lebenserfahrung ist noch nicht alles. Da kannst du eine neue machen, heute hier, mit Gott. Denn Gott, der lehnt dieses stumpfsinnige Sprichwort von den sauren Trauben und dem Suppe auslöffeln, das lehnt er ab. Und er setzt sein Wort dagegen. Was habt ihr unter euch im Lande Israel für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn es ist so, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir genauso gut wie die Söhne. Es ist und bleibt natürlich eine Tatsache, dass wir heute für die Folgen zu zahlen haben, die aufs Konto unserer Vorfahren und anderer Leute gehen. Aber erstens ist vieles, was wir heute dem Kohl anlasten, die Schuld vom Krenz. Und zweitens hat weder der Kohl noch der Krenz was damit zu tun, wenn du deine Freundin oder das Finanzamt betrügst. Dafür ist niemand anders zuständig als nur du ganz alleine. Also hören wir doch endlich mal auf, über die Sünden zu reden, von anderen Leuten, die ich ja auch gar nicht leugne, sondern reden wir doch mal über deine Schuld, die du leugnest. Das ist immer und überall bei jeder Sünde das gleiche Spielchen. Das hat schon Adam und Eva gespielt. Als die zur Rechenschaft gezogen wurden, da hat der Adam gesagt, na, ich war's nicht, die Frau, die du mir hier gegeben hast, die ist schuld. Und die Frau, die Eva, die hat gesagt, die Schlange, die hier unten rumkriecht, die ist schuld. Aber dieses Verschiebespielchen, das hat Gott nicht mitgemacht. Weder bei Adam, noch bei Eva, noch bei mir, noch bei dir. Und hier in Vers 20, da sagt er, der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugutekommen und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm alleine liegen. Das heißt, du kannst deine Schuld nicht auf andere Leute abschieben und Gott schiebt dir nicht die Schuld anderer Leute, zum Beispiel deiner Vorfahren, zu. Gott macht dich nicht verantwortlich für das, was andere gemacht haben, sondern nur für das, was du gemacht hast. Gott redet mit dir nur über deine Schuld, und zwar mit einem einzigen Ziel, weil er sie dir vergeben möchte. Egal, wie lange du ohne Gott gelebt hast und was du alles schon hinter dir hast und was du gegen Gott gemacht hast, Gott möchte dir vergeben, er möchte dir eine neue Chance geben. Auch wenn dir sonst niemand mehr eine Chance gibt, Gott hat Hoffnung für dich. Selbst wenn du für dich die Hoffnung aufgegeben hast, Gott hofft für dich. Auch wenn du dir einredest oder von anderen Leuten einreden lässt, dass aus dir nichts mehr werden kann, das ist nicht wahr. Gott kann dich ändern. Der kann dich verändern, wenn du ihn an dich ranlässt, wenn du ihm dein Leben auslieferst. Dann bist du nicht mehr einem blinden Schicksal ausgeliefert. Natürlich gebe ich zu, dass jeder durch seine Vergangenheit, zum Beispiel durch Erbanlagen, bis zu einem gewissen Grade festgelegt ist. Im Guten wie im Bösen. Es gibt eine Familienschuld und es gibt auch einen Familiensegen. Wenn dein Vater ein hohes Tier ist, da hast du es im Leben normalerweise leicht. Und wenn du aus einer Assi-Familie stammst, da hast du es im Leben schwer. Oder wenn du Strafentlassener bist, da hast du es unheimlich schwer, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Wenn du einmal daneben gelatscht bist, bist du gezeichnet und du kannst machen, was du willst. Deine Vergangenheit klebt an dir dran. Das ist, als ob du gefangen wärst, wie in so einem Teufelskreis. Aber die Bibel sagt, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das heißt, wenn du Jesus in dein Leben reinkommen lässt, dann kommst du aus dem Teufelskreis raus. Mit Jesus schaffst du das, der ist deine Chance. Ich kenne einen Mann, der hat in so einem Teufelskreis gelebt. Und dem blieb gar nichts anderes übrig, als Verbrecher zu werden. Der wurde geboren als uneheliches Kind. Der wuchs auf ohne Vater, ohne Liebe, ohne Familie, ohne Geborgenheit. Der war nur in Heimen und in Erziehungsanstalten für schwer Erziehbare. Der wurde schon als Jugendlicher mehrmals straffällig. Der ist nur 6 Jahre in die Schule gegangen. Der hat 11 Jahre seines Lebens im Zuchthaus verbracht. Und alle, die mit ihm zu tun hatten, die Erzieher, die Fürsorger, die Psychiater, die Richter, überhaupt alle Leute, die waren sich alle einig, der ist durch seine Vergangenheit festgelegt und zum Verbrecher vorprogrammiert. Der ändert sich nie, der ist und bleibt ein Krimineller. Der Einzige, der anderer Meinung war, das war Jesus. Der vertrat den Standpunkt, der ist und bleibt ein Kandidat für das Reich Gottes. Alle anderen sahen in dem nur die hässliche Raupe und den hasserfüllten Räuber, aber Jesus sah in ihm schon den liebenswerten Schmetterling. Alle anderen beurteilten den nur nach seiner Vergangenheit und gaben ihm deshalb keine Chance für die Zukunft. Und Jesus kannte seine Vergangenheit auch. Aber der gab ihm eine Chance für die Zukunft, weil er ihm nämlich die Chance der Umkehr, der Bekehrung geboten hat. Denn Jesus kann das, was kein Erzieher, kein Psychiater und kein Richter kann, nämlich der kann dir deine Sünden vergeben. Und der kann dir einen neuen Start in dein Leben geben. Und diese Erfahrung hat dieser Zuchthäusler gemacht. Und dann hat Jesus aus ihm einen neuen Menschen gemacht. Den berühmten Evangelisten und Straßenprediger, Dück hieß der, der hat vor 60 Jahren gelebt, so, und da hat er in den deutschen Großstädten überall, Hamburg zum Beispiel, zu Tausenden von Menschen gepredigt, Bücher geschrieben und so weiter. Dieser Mann ist ein Beispiel dafür, dass es für Gott keine unmöglichen Fälle gibt. Und er ist ein Beweis dafür, dass Gott nicht nachtragend ist. Der trägt dir deine Schuld nicht nach, sondern der trägt sie für dich ans Kreuz. Denn Gottes Sohn Jesus hat ja am Kreuz für deine Sünde gebüßt und deine Sünde getragen. Und deshalb kann er zu dir sagen, deine Sünde ist dir vergeben. Was du auch Böses gemacht oder gedacht oder geredet hast, es soll bei Gott vergessen sein. Und deshalb heißt es hier beim Propheten Hesekiel, werft weg von euch alle eure Übertretungen. Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist, denn warum wollt ihr sterben, ihr von dem Hause Israel? Bekehrt euch, heißt es am Schluss dieses Verses hier, so werdet ihr leben. Viermal kommt in diesem Wort, in diesem Kapitel das Wort Bekehrung vor. Und ich habe gehört, dass manche von euch das schon gar nicht mehr hören können. Und manche von euch schon abschalten, wenn ich davon anfange. Und manche von euch sagen, ich wäre so eine Bekehrungsmaschine. Bloß, dass ihr Bescheid wisst, das stört mich überhaupt nicht. Also ich habe weder das Wort noch die Sache erfunden. Und ihr habt es offenbar noch nicht verstanden. Bekehrung heißt, du brauchst nicht zu bleiben, wie du bist. Du brauchst dich nicht mehr zu Tode zu schämen. Du brauchst einfach nur nach Hause zu gehen. Das Wort Bekehrung ist doch nicht eine Drohung, die dir das Leben vermiesen will, sondern das ist ein Angebot, um dein Leben neu zu gestalten. Gott sagt hier, bekehrt euch, so werdet ihr leben. Und das ist das, was auch die Kirchentagslosung meint. Auf dem Wege der Gerechtigkeit ist Leben. Ich bin mir bloß nicht ganz sicher, ob die da auf dem Kirchentag unter Gerechtigkeit dasselbe verstehen wie die Bibel. In der Bibel hat Gerechtigkeit immer mit Gott zu tun. Also eine Gerechtigkeit ohne Gott, die gibt's nicht. So nach dem Motto, wir tun alle unser Bestes und dann wird unser Land schon in Ordnung kommen und so. Das geht nach der Bibel überhaupt nicht. Gerechtigkeit unter Menschen, die gibt's nur, wenn die Menschen sich nach Gott richten. Und wo die Menschen Gott abschaffen, da ist die Folge Unbarmherzigkeit und Ungerechtigkeit und Rechtsbeugung. Und deswegen sagt Gott zu einem ganzen Volk, bekehrt euch, dann werdet ihr leben. Es gibt ohne Bekehrung keine Gerechtigkeit und auch kein normales gutes Leben. Und wenn wir uns eine gerechte Gesellschaft wünschen und dass unser deutsches Volk lebt, dann ist das nur möglich, wenn sich unser Volk nicht noch länger von Gott entfernt, sondern sich zu Gott bekehrt. Und der beste Beitrag, den du für die Gesellschaft leisten kannst, das ist, dass du dich bekehrst. Bekehrung heißt, du gibst Gott Recht. Du gibst zu, dass Gott ein Recht auf dich hat, weil er dich geschaffen hat. Du gibst zu, dass Gott Recht hat, wenn er dich einen Sünder nennt. Und du gibst zu, dass du ohne Vergebung nicht leben kannst. Und wenn du das machst, dann bist du Gott recht. Dann bist du vor Gott gerecht. Und dann kommst du im Leben zurecht. Dann geht das eigentliche Leben überhaupt erst mal los. Bekehrt euch, sagt die Bibel, so werdet ihr leben. Mit anderen Worten, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr sterben. Bei der Bekehrung, da geht es doch nicht um ein Steckenpferd von mir, sondern es geht um Tod und Leben, und zwar von dir. Denn Gott hat einen Grundsatz, der steht hier in Vers 4, gleich am Anfang, da heißt es, jeder, der sündigt, soll sterben. Also mach dir da gar keine Illusion, sondern nimm bitte zur Kenntnis, Abkehr von Gott bedeutet den Tod. Das ist ein unabänderlicher Grundsatz, daran ist nicht zu rütteln. Das ist das Furchtbare. Aber Gott ist an deinem Tod nicht interessiert und das ist das Wunderbare. Gott sagt nicht eiskalt, wer sich nicht bekehrt, der stirbt und wer sich bekehrt, der lebt und jetzt macht, was er wollt. Sondern jetzt macht Gott sein Herz auf und zeigt uns, was er will. Gott stellt sich nicht neutral so zwischen diese beiden Extreme und überlässt uns unsere Entscheidung selber, sondern er lässt uns tief in sein Herz blicken, in das Herz eines liebenden Vaters, der nichts anderes will, als dass seine Kinder ein Leben haben und gerettet werden. Und deshalb kämpft er für das Leben seiner Kinder. Meinst du vielleicht, sagt Gott hier, ich hätte Gefallen am Tode des Gottlosen und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Bis zum letzten Atemzug hat jeder Mensch die Möglichkeit, sich zu Gott zu bekehren, weil Gott bis zur letzten Konsequenz nichts anderes will, als dass der Sünder sich bekehrt. Gott will, dass du jetzt leben kannst mit einem guten Gewissen und dann in Gottes Reich. Aber ich rate dir, dass du mit deiner Bekehrung nicht wartest bis zum letzten Atemzug. Weil es nämlich sein kann, dass du dann vor lauter Luft holen keine Zeit mehr hast, dir die Vergebung zu holen. Und weil es doch darauf ankommt, dass du dein Leben jetzt packst. Denn das wahre, das ewige Leben, das geht los, wenn du Jesus in dein Leben reinlässt. Wer den Sohn hat, sagt Jesus, der hat das Leben. Solange du ohne Gott lebst und gegen Gott sündigst, da musst du vor Gott selber für deine Sünden einstehen. Aber du hast eine Chance. Und die steht hier in Vers 23, schwarz auf weiß. Meinst du denn, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Selbst wenn dein Kind nicht mehr lebt, weil du es abgetrieben hast. Gott will, dass du lebst. Und was du jetzt hast, ist ja kein Leben. Deine Schuld verfolgt dich ja bis in deine Träume. Und ich frage dich, willst du denn nicht diesen Druck deines Gewissens mal wieder los sein? Möchtest du nicht mal wieder deiner Mutter und deiner Freundin gerade in die Augen gucken können? Möchtest du nicht mal, wenn du früh in den Spiegel guckst, dich vor deinem Gesicht nicht mehr ekeln müssen? Möchtest du nicht mal wieder in deinem Leben froh sein? Ja, das ist genau das, was Jesus dir anbietet. Nämlich seine Vergebung. Wo Vergebung der Sünden ist, heißt es in Luthers Katechismus, dort ist Leben und Seligkeit. Jesus hat dich doch lieb. Der hat dich doch noch nicht verurteilt. Der hat dich doch noch nicht aufgegeben, sondern der gibt dir eine Chance. Also gib doch endlich mal deinen Widerstand auf und deine Kritisiererei und deine Zweifel und deine Rechthaberei und gib deine Schuld zu. Wenn du deine Schuld nicht bereust, muss Gott dich im Gericht verurteilen. Aber er möchte es nicht. Viel mehr steht hier, viel mehr möchte er, dass du lebst. Das ist sein Wille. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist deine Einwilligung. Warum wollt ihr sterben? Sag doch, dort, wo du jetzt bist, in deinem Herzen zu Jesus, ich möchte dein Kind sein. Und vergib mir meine Schuld. Das ist Bekehrung. Und es spielt keine Rolle, was du hinter dir hast und wie schwierig dein Leben bisher gewesen ist. Und wenn jetzt manche von euch sagen, aber jetzt reicht's mir endlich mal. Ich habe weder eine Abtreibung hinter mir, noch bin ich ein Krimineller. Was sind denn das für Beispiele und Anspielungen hier? Ich bin ein Christ, ich bin bekehrt, ich lebe mit Gott. Da kann ich noch sagen, ja, das ist ja wunderbar. Das ist ja herrlich, wenn solche Menschen unter uns sind. Das wäre ja furchtbar, wenn alle nur Rumtreiber und Abtreiber wären. Es ist ja gut, dass es junge Menschen gibt, die mit Jesus leben und die ihr Leben wirklich mit Jesus führen wollen. Aber das heißt doch nicht, dass ihr keine Umkehr nötig habt. Also, liebe Brüder und Schwestern von der frommen Kante, ich möchte euch mal aufmerksam machen auf das, was hier Vers 24 steht. Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht tut und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, soll der vielleicht am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Das heißt, ruhe dich nicht aus auf deiner Bekehrung. Berufe dich nicht auf deine fromme Vergangenheit und versteck dich nicht hinter deinem kirchlichen Elternhaus. Vertraue nicht auf das Gute, was du irgendwann früher mal getan hast. Gott rechnet dem Sünder seine schlechte Vergangenheit nicht an und dem Gerechten auch seine gute Vergangenheit nicht. Für Gott zählt nur die Gegenwart und das, was du jetzt tust. Wenn du dich bekehrst, da können dir deine früheren Sünden nicht mehr schaden, egal was du gemacht hast. Dann kommst du nicht in die Hölle. Wenn du dich aber von Gott abkehrst, dann nützt dir das, was du früher mal Gutes gemacht hast, überhaupt nichts. Dann kommst du nicht in den Himmel, wenn du noch so fromm gewesen bist. Gott beurteilt dich nicht nach dem, was gestern war, sondern nach dem, was heute ist. Ob du heute seinen Willen tust. Und sein Wille, der ist doch hier ganz klar ausgedrückt. Bekehrt euch, heißt es hier, so werdet ihr leben. Lasst uns jetzt beten, wir wollen jetzt mit Gott reden. Otto, das tut er mit uns.
Lieber Vater, wir haben heute gehört, dass es im Leben geht. Und wir wollen auch eingestehen, dass es in unserem Leben oftmals nicht so hinhaut. Du weißt, dass wir Schuld auf uns laden, Tag für Tag. Und du weißt, wie das bei jedem Einzelnen so aussieht. Und wir merken dann, dass unser Leben dadurch eine Belastung bekommt. Und viele merken auch, dass das Leben dann gar nicht mehr lebenswert ist. Aber du sagst, bekehrt euch, so werdet ihr leben. Und dann sagst du, Jesus, dass du gekommen bist, auf dass wir ein Leben haben und das in voller Genüge. Du bietest dich uns an. Du stehst mit ausgestreckten Armen da und sagst, kommt her. Und ich danke dir, dass wir unsere Schuld, unsere Hilflosigkeit, ja, vor dir bekennen dürfen und abgeben können. Und danke, dass du mit unserer Schuld, die wir auf uns geladen haben, dass du damit ans Kreuz gegangen bist. Danke, Jesus. Und danke, dass du dann sagst, ihr dürft jetzt neu leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.